Zwei Ausdrücke zu besprechen, die gebraucht werden im Neuen Testament für die grundsätzliche Erneuerung eines Menschen, die Gott bewirkt. Unser Thema lautet Erneuerung in der Gemeinde und wir fragen uns zuerst, wer denn zur Gemeinde Jesu gehört. Es gibt solche in unseren Gemeinden, die gehören noch nicht zur Gemeinde Jesu. Man muss schon unterscheiden zwischen Gemeinde in menschlicher Sicht und Gemeinde in göttlicher Sicht. Gemeinde in göttlicher Sicht ist die Schar von Menschen, die erkauft sind durch das Blut von Jesus Christus und sich ihm übergeben haben, in einem persönlichen Glaubensschritt und erneuert worden sind. Dies sind die Leute, die in der Bibel Christen genannt werden. Wir haben allerdings dieses Wort Christ etwas erweitert, um auch solche einzuschließen, die dem Namen nach oder irgendeine Zustimmung dem allgemeinen christlichen Glauben schenken. Aber das genügt nicht nach der Heiligen Schrift. Jesus sagt, eines Tages werden Menschen zu ihm kommen und Einlass bitten in das Himmelreich und er wird sie nicht kennen. Aber sie sind solche, die seine Botschaft gern hörten und auch eine gewisse Zustimmung ihm gaben. Aber er sagt, darum geht es nicht. Es geht darum, dass wir einander so kennen, dass ich euch meine Kinder nennen kann. Und Kind kann man nur werden durch eine Geburt. Es handelt sich hier wirklich um eine neue Geburt. Christen sind also Menschen, die neu geboren wurden oder mit einem anderen Ausdruck, die neu geschaffen wurden oder auferstanden sind vom Tode und jetzt ins neue Leben gebracht worden sind. Wir wollten diesen verschiedenen Ausdrücken nachgehen. Und gestern haben wir auch das Wort Erleuchtung besprochen. Ein Christ ist jemand, der ins Licht gekommen ist und in den das Licht hineingekommen ist, durch den Strahl des Heiligen Geistes. Und das ist das Licht im Angesichte Jesu Christi. Er ist das Evangelium. Von diesem Licht haben wir in diesem Gesang, in diesem Lied gesungen. Und anschließend wollen wir weiter darüber singen. Es ist ein schönes Lied. Ich sagte Ihnen, es sei schwer, Lieder zu finden im Gesangbuch zu unserem Thema. Aber wir haben doch einige sehr schöne Lieder gefunden. Ich habe das Gesangbuch noch nicht durchblättert, aber ich glaube, wir werden noch einige finden, die wir gebrauchen können. Ich war eigentlich freudigerweise überrascht, wie gute Verse in diesen Liedern sind, wie zentral die Botschaft ist. Demgegenüber wieder gibt es andere, die etwas unklar sind in der Auslegung des Evangeliums. Die zwei anderen Ausdrücke, die wir noch kurz nennen wollen, sind Reinigung und Heilung. Unser fünfter Ausdruck für grundsätzliche Erneuerung ist Reinigung. Hier können wir aus Titus 3 einen Vers lesen und dann aus Epheser 5. Zuerst aus Titus 3. Dort könnten wir auf Vers 4 nehmen, die Verse 4 und 5, um den Zusammenhang zu bekommen. Titus 3, Vers 4. Als die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Retters, erschien, nicht aus Werken, die wir in Gerechtigkeit verrichteten, sondern nach seiner Barmherzigkeit, rettete er uns durch Waschung der Wiedergeburt und Erneuerung des Heiligen Geistes. Ich gebrauche diesen Vers sehr oft in der Lehre über den Christen, über die persönliche Heilswendung, Lehre von der persönlichen Umkehr des Christen. Dieser Vers sagt uns sehr viel über das, was geschieht, wenn ein Mensch gerettet wird. Wir haben schon die Wiedergeburt genannt. Wir haben davon gesprochen, dass der Heilige Geist es ist, der diese Erneuerung schenkt. Und das steht auch in diesem Vers, Erneuerung des Heiligen Geistes. Er ist es, der erneuert. Was uns jetzt auffällt, ist, dass Wiedergeburt gleichgestellt wird mit Reinigung oder Waschung. Vielleicht steht in einigen von Ihren Übersetzungen Bad. Ich hoffe, dass nirgends Taufe steht. Es ist eine Taufe, aber der Leser könnte es verwechseln mit der äußerlichen Taufe. Das ist hier nicht gemeint, auch wenn noch so viele Theologen und Kommentatoren oder Ausleger zu diesem Text das sagen. Das ist nur ein Beweis dafür, dass eine unbiblische Praxis das Lesen der Heiligen Schrift geprägt hat. Man findet das oft, dass man in einer gewissen unbiblischen Praxis steht und dann prägt dieses das Denken des Auslegers und dann geht er hinein in die Heilige Schrift und trägt sein unbiblisches Denken in seine Auslegung hinein, in die Heilige Schrift hinein. Wir sollten immer ganz objektiv und unvoreingenommen zur Heiligen Schrift gehen und uns fragen, was wollte denn Paulus hier sagen oder was wollte Petrus hier sagen? Und zunächst einmal den damaligen Zusammenhang kennenlernen. Und wenn man etwas von der griechischen Sprache weiß, dann weiß man auch, dass der zweite Fall sehr oft gebraucht wird für Vereinselbigung. Das heißt, Synonymität oder Identität, aber das sind wieder Fremdwörter. Ja? Um es mit diesem Vers zu sagen, durch Waschung der Wiedergeburt, das Wort hier ist Waschung oder Bad, eine richtige Reinigungswaschung. Und hier haben wir den zweiten Fall der Wiedergeburt. Die Wiedergeburt, der Wiedergeburt, der Wiedergeburt, die Wiedergeburt, wenn Sie noch Ihre Grammatik kennen, ja. Und der Wiedergeburt ist hier nicht dritter Fall, sondern zweiter Fall. Es ist eine Waschung der Wiedergeburt. Wenn wir den zweiten Fall gebrauchen, dann denken wir sehr oft an Besitz. Und wir würden sagen, es wäre die Waschung, die die Wiedergeburt hat. Die Wiedergeburt besitzt eine Waschung. Aber das ist etwas schwer zu verstehen. Im Griechischen wird der zweite Fall gebraucht, um zu zeigen, dass die zwei dasselbe sind. Das heißt hier, Waschung ist Wiedergeburt und Wiedergeburt ist Waschung. Es handelt sich hier also um die Erneuerung des Heiligen Geistes, die man als Wiedergeburt beschreiben kann oder die man als Waschung beschreiben kann. Und wir merken also hier, dass diese grundsätzliche Erneuerung, die Gott in einem Menschen vornimmt, um ihn aus einem Nichtchristen zu einem Christen zu machen, aus einem Fremden zu einem Freund, aus einem Verwaisten zu einem Gotteskind und so weiter, um ihn über diese Schwelle zu bringen, sodass er nicht auf dem breiten Weg zur Verdammnis, sondern auf dem schmalen Weg zur Erlösung ist, zum Himmel ist. Dieser Schritt durch die enge Pforte, das ist diese grundsätzliche Erneuerung. Und an dieser Stelle tut Gott etwas in einem Moment. Er schafft ihn neu, haben wir gesagt. Er steht auf aus dem Tode, er wird wiedergeboren. Er wird erleuchtet, das Licht Gottes kommt in sein Wesen hinein. Und er wird gewaschen, er wird gereinigt. Wenn wir uns waschen, dann fühlen wir uns neu. Wenn wir sehr dreckig waren, dann meinen wir, wir könnten schon gleich beerdigt werden. So schmutzig kann man sein. Aber wenn wir gewaschen werden, dann sind wir wieder frei und fühlen uns wieder frisch. Und es gibt auch im Deutschen diesen Ausdruck, wollen Sie sich frisch machen? Ja? Wollen Sie sich erneuern? Das tut man mittels Wasser und Seife. Gott tut das auch, nur ist das geistliches Wasser und geistliche Seife. Und wenn wir uns noch so viel mit Lauge waschen würden, sagt der Prophet Jeremia, so würden wir es nicht erreichen. Aber Gott kann es tun, aufgrund seines vergossenen Blutes, durch sein Wort, durch seinen Heiligen Geist. Er kann uns die Sünden wegnehmen. Und wenn die Sünden weggenommen worden sind, dann sind wir neu. Dann sind wir neu geschaffen. Jemand braucht ein bisschen Mut reinzukommen. Dann im zweiten Vers können wir lesen, Epheser 5, liegt auf derselben Ebene. Epheser 5, Vers 26. Hier können wir auch vielleicht des Zusammenhanges wegen auf Vers 25 lesen. Männer, liebt eure Frauen, so wie ja auch Christus die Gemeinde liebte und sich selbst für sie hingab. Warum hat Jesus sich hingegeben für die Gemeinde? Paulus gibt uns die Antwort in Vers 26 und diese Antwort interessiert uns. Er gab sich hin auf Golgatha am Kreuz, damit er sie, das heißt die Gemeinde, heilige. Wann heilige? Nachdem er sie durch das Wasserbad im Wort gereinigt hatte. Nicht alle Übersetzungen bringen diese Feinheit zum Ausdruck. Es werden hier zweierlei genannt als Absicht des Todes Jesu Christi, der Hingabe Jesu Christi. Heiligung und Waschung. Heiligung an dieser Stelle ist das, was Jesus tut im Leben eines Christen. Aber dieses kann nur geschehen, nachdem man im Wasserbad des Wortes gereinigt worden ist. Und dieses Wasserbad ist wiederum nicht äußerliches Wasser, äußerliche Taufe. Hier haben wir Wasserbad im Wort, das heißt mit dem Wort Gottes. Hier wird gereinigt mit dem Wort Gottes. Das Wort Gottes, das Evangelium ist es, das unsere Sünden wegnehmen kann, wenn wir auf das Evangelium eingehen. Das Evangelium ist, du bist ein Sünder, aber Jesus ist für dich gestorben, er ist wieder auferstanden, nimm ihn auf und dann werden dir deine Sünden vergeben. Kehre um und glaube an ihn. Und wenn man das tut, dann reinigt dieses Evangelium durch den Heiligen Geist unser Leben und wir sind gewaschen in diesem Evangeliumswort. Und dann sind wir Gottes Kinder, seine Nachfolger, Jesu Eigentum und in dieser Gemeinschaft mit Jesus Christus leben wir in einem Heiligungsleben. Und er will uns von Tag zu Tag heiligen. Da kann man 1. Johannes 1, Vers 5 denken, wenn wir im Lichte wandeln, wie er, meines Vers 7 nur, wenn wir im Lichte wandeln, wie er im Lichte ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu Christi reinigt uns von aller Sünde. Das ist Glaubensleben, Heiligungsleben, Christenleben. Aber das kann nur geschehen, nachdem wir gereinigt worden sind durch das Wasserbad im Wort. Und das geschieht in der Bekehrung, in der Wiedergeburt, in der grundsätzlichen Umkehr und Erneuerung. Also, der Mensch braucht dieses, um in die Gemeinde zu kommen. Man merkt hier also, worum es in der Gemeinde geht. Es geht um Menschen, die grundsätzlich gereinigt worden sind durch das Blut Jesu Christi, durch das Evangelium. Das sechste Wort, der sechste Begriff für grundsätzliche Erneuerung, Heilung. Hier wiederum nicht körperliche Heilung. Es gibt Menschen, die meinen, dass körperliche Heilung schon das Los des Menschen hier sein kann, bevor Jesus Christus kommt. Man müsste nur glauben und immer wieder hört man diese Stimmen, die sind gut gemeint, aber sie irren, weil sie nicht eine biblische Perspektive haben von dem Heilsplan Gottes. Es gibt solche, die argumentieren und sagen, ja, aber Jesus ist doch auch für unsere körperlichen Gebrechen gestorben. Ja, das stimmt. Aber das heißt nicht, dass er jetzt unsere körperlichen Gebrechen wegnimmt. Vorsicht in der Argumentation. Jesus ist für unseren Körper gestorben. Heilung des Körpers liegt in der Versöhnung. Das ist immer wieder die große Frage in dieser Diskussion. Liegt körperliche Heilung in der Versöhnung? Ja, sie liegt in der Versöhnung. Aber das heißt noch nicht, dass der Zeitpunkt schon angegeben ist, wann das, was Christus am Kreuz getan hat, angewendet wird. Hier muss man wissen, dass Gott eine Folge hat, eine Reihenfolge hat. Und wir werden erst zwischen Golgatha und Wiederkunft Jesu Christi gereinigt oder geheilt oder geheiligt im Geistlichen. Wir werden erneuert in unserem geistlichen Menschen. Da haben wir eine Verheißung. Da hat Gott versprochen, zu retten. Jetzt können wir, die wir Jesus kennengelernt haben, hinausgehen in alle Welt, von Seewies bis ans Ende der Welt, und können sagen, glaube an den Herrn Jesus Christus, und dann wird er dich retten, auf der Stelle. Du brauchst nicht eine Minute zu warten, und er wird dich retten, das können wir ihm zusagen, denn wir wissen, Gott wird es tun. Warum wissen wir es? Weil er es versprochen hat. Aber er hat nicht versprochen, den Körper zu heilen. Und deshalb hilft es auch rein nicht zu glauben, dass er es tun wird. Ich sage es einmal so krass. Und Sie können sich hineinsteigen in einen Glauben noch so stark. Und Sie können dieses Großschreiben in jede Kirche und jeden Saal. Glaube nur. Und es wird rein nichts helfen. Denn wir sind angewiesen auf Gott. Und wenn Gott nicht etwas tun will, können wir ihn nicht zwingen. Wir sind nicht stärker als er. Gott wird tun, was er will, und wenn er es nicht versprochen hat, dann fühlt er sich auch keineswegs verpflichtet, das zu tun. Erst wenn er es tun will, wird er es tun. Und es kommt vor, dass er es tun will. Und dann geschieht es. Und dann werden jetzt teilweise Heilungen vorgenommen. Aber nie ganze, sonst würden wir einen auferstandenen Körper haben. Es ist also auch bei Heilungen nicht so, dass alles geheilt wird. Das ist immer nur relative oder teilweise Heilung. Es gibt einen sehr bekannten Reichsgottesarbeiter, der auch sehr die Heilung betont im Ende des vorigen Jahrhunderts oder Anfang dieses Jahrhunderts. Aber er hatte schwache Augen und er schämte sich wohl, in der Öffentlichkeit eine Brille zu tragen. Dann hat er wohl hinter der Kanzel, vielleicht war die so groß, dass er das tun konnte, noch schnell die Brille aufgeschlagen, sodass er das lesen konnte. Er hatte gesagt, Gott heilt die Augen, ja? So inkonsequent kann man dann leben. Jemand mag vom Krebs geheilt werden, aber vielleicht geht er anschließend gleich zum Zahnarzt. Ja? Die Zähne werden nicht deswegen schon geheilt. Nicht alles wird geheilt in unserem Körper. Und der Todeskeim wird nicht aus dem Körper herausgeholt. Gott kann heilen. Gott kann es tun. Auch mittels Handauflegung und so weiter. Aber wir können nie einem Kranken versprechen, Gott wird dich heilen, wenn du glaubst. Denn wir können nur glauben, was Gott gesagt hat. Und Gott hat nicht gesagt, dass er alle Krankheiten heilen wird. Deshalb hilft es auch rein nicht zu glauben, dass er es tun wird. Wir können nur glauben, das, was Gott versprochen hat. Und wenn er verspricht, entweder durch persönliche Offenbarung, was geschieht. Es kann sein, dass jemand innerlich die Weisung des Heiligen Geistes bekommt, hier will Gott sich offenbaren. Gut. Dann können Sie zum Herrn gehen und sagen, so und so. Aber Vorsicht, seien Sie sich sehr, sehr sicher, dass Gott Ihnen das bedeutet hat, dass Sie diese Offenbarung bekommen haben. Manche Leute haben sich da geirrt. Und hier müssen wir die Gemeinschaft der Gläubigen pflegen und immer wieder checken, ja, war das der Heilige Geist und so weiter. Was wir tun können, ist, all unsere Bitten vor Gott zu bringen. Wir können ihm alles sagen. Wir können ihm sagen, Herr, ich habe Zahnschmerzen, ich habe schwache Augen oder ich habe einen Blinddarm, der aufgegangen ist.
Geplatzt, ja.
Oder etwas anderes. Ich habe ein gebrochenes Bein oder ich habe Krebs oder irgendetwas. Das können Sie Gott ruhig sagen. Ob er heilen wird oder nicht, das ist seine Sache. Er hat nicht versprochen, sie zu heilen, wenn sie glauben. Er hat versprochen zu heilen, wenn er heilen will. Und deshalb müssen sie einfach sagen, wenn du willst. Und das ist nicht Unglauben, zu sagen, wenn du willst. Das ist nicht Unglauben. Wir sagen nur, wir wissen es nicht und wir überlassen es Gott. Ich habe mir aber Zeit genommen, um dieses klar zu machen, weil wir gerade in unserer Zeit hier eine Betonung haben, die ungesund ist und die Perspektive der Heiligen Schrift außer Acht lässt. Und die Vollendung des Heils auf physischer Ebene kommt erst mit der Wiederkunft Jesu Christi. Dann wird unser Körper erneuert und dann wird unser neuer Körper kein des Todes mehr haben, keine Gebrechlichkeit. Und nachdem wir, die Gotteskinder, die körperliche Erneuerung haben, ist der Weg frei, sagt Paulus in Römer 8, auch den Rest der Schöpfung zu erneuern. Aber wir kommen als Erste ran. Aber zuerst erfahren wir, was das Heil Gottes betrifft, die geistliche Heilung. Und davon spricht Petrus in 1. Petrus 2, Vers 24. 1. Petrus 2, Vers 24. Übrigens, was die Heilung betrifft, man sagt auch, Krankheit sei vom Teufel und deshalb würde Gott heilen, weil er den Teufel überwinden will. Passen Sie auf hier. Krankheit ist nicht vom Teufel, Krankheit ist von Gott. Lesen Sie noch einmal 1. Mose 3. Alle Gerechtigkeit kommt von Gott, nicht von Satan. Satan hat die Sünde in die Welt geführt und Gott hat gestraft für diese Sünde mit allerlei Leid. Und dieses Leiden in unserer Welt ist ein Handeln Gottes und er verfügt darüber. Er lässt den Satan Spielraum und überlässt es ihm, ab und zu über die Dinge Gottes zu verfügen, über die guten Dinge und über auch die bösen oder die unguten Dinge wie Leiden, Krankheit und so weiter, sodass Satan diese Dinge benutzt. Aber die Krankheit kommt nicht von Satan. Krankheit ist eine Verfügung Gottes über die Menschheit. 1. Petrus 2, 24. Der selbst unsere Sünden in seinem Leibe, in seinem Körper, auf das Holz trug, damit wir, den Sünden gestorben, der Gerechtigkeit leben mögen, durch dessen Wunde ihr geheilt wurdet. Petrus zitiert ja hieraus Jesaja 53. Die größte Krankheit ist die Krankheit der Sünde. Die Krankheit des Körpers ist ein Beispiel von der Krankheit der Sünde. Gott will uns von der Krankheit der Sünde heilen und davon heilt er in dem Moment, wo ein echter Glaube sich auf das Kreuz, zum Kreuz wendet und glaubt, dass dieses für ihn geschehen ist. Er hat unsere Sünden hinaufgetragen auf das Holz, das heißt auf das Kreuz, damit wir den Sünden gestorben, wenn wir an Christus glauben, dann sind wir den Sünden gestorben, mit Christus gestorben. Petrus hat dieselbe Theologie wie Paulus, damit wir jetzt der Gerechtigkeit leben mögen oder sollen, Gegenwartsform. Durch seine Wunden seid ihr geheilt worden. Es ist eine Heilung stattgefunden, eine geistliche Heilung. Die Wunden der Sünde sind weg. Man kann das mit Vergebung vergleichen. Die Vergebung ist da, die Schuld ist weg, das Gewissen ist entlastet. Wir sind gesund geworden, geistlich gesund geworden. Das ist etwas Herrliches. Und jetzt können solche sagen, die neu geschaffen worden sind, auferstanden sind aus dem Tode, wiedergeboren sind, erleuchtet sind, gereinigt sind, geheilt worden, die können sagen, es ist etwas geschehen in meinem Leben. Ich bin ein Erneuerter. Man kann hier die Vergangenheitsform gebrauchen. Es war einmal so, aber jetzt ist es so. Etwas ist zu Ende. und etwas Neues ist gekommen. Das Alte ist vergangen, siehe, das Neue ist gekommen. Aber dieses Neue lebt im Zusammenhang oder im Kontext oder in der Umgebung des Bösen und in jedem von uns. Unser Körper ist noch nicht wiedergeboren. In ihm, in uns lebt noch die Tendenz zur Sünde. Das neue Leben ist hineingepflanzt worden in eine Person, die noch nicht ganz neu geworden ist. Und wir als solche Menschen, die beides sind, neu und alt zu gleicher Zeit, wohnen in einer Welt, die noch nicht erneuert ist. Und es ist also so, dass dieses neue Leben leiden kann in dieser noch nicht erneuerten Umwelt. Und das bringt mit sich die Notwendigkeit, über Erneuerung im Leben eines Erneuerten zu sprechen. Hier sprechen wir jetzt also, wir kommen jetzt zum zweiten Teil unseres Themas, grundsätzlich oder Erneuerung. Wir verlassen das Thema grundsätzliche Erneuerung und kommen zu dem Thema Erneuerung des neu gewordenen Menschen. Das heißt, des Menschen, der wiedergeboren ist und jetzt zwischen Bekehrung und Vollendung lebt. Er ist ein Neugewordener, aber dieses neue Leben wohnt in einer noch nicht erneuerten Umwelt und wird angefochten. Und jetzt ist hier eine Spannung da. Und in dieser Spannung geht es auf und ab. Und wenn es abgeht, dann braucht es Erneuerung, damit es wieder stetig aufwärts geht. Wir unterscheiden übrigens zwischen Wachstum und Erneuerung. Wachstum ist ständige Zunahme dessen, was Gott geschaffen hat. Erneuerung ist die Wiederherstellung dessen, was vorhanden, was Gott geschaffen hat, nachdem es zurückgegangen war oder mit in Leidenschaft genommen wurde. Die Wiederherstellung. Man muss nicht hier von Sünde sprechen, aber oft muss man es doch. Wir wollen jetzt dieses Thema näher anschauen. Zuerst sprechen wir von der Notwendigkeit solcher Erneuerung. Ich habe es schon angedeutet. Aber warum sprechen wir von der Notwendigkeit von Erneuerung im Leben eines Neugewordenen? Es gibt Menschen, die stellen fest, es ist noch nicht alles neu geworden, also bin ich nicht Christ. So ist es nicht. Es ist etwas neu geworden, dies ist grundsätzlich und das ist das Wichtigste, aber wie werde ich fertig mit dem Gedanken oder mit der Feststellung, es ist noch etwas, das nicht neu ist? Wie werde ich mit dieser Spannung fertig? Und dieses Thema macht einen großen Teil der Schwierigkeiten aus, der Gemeinde Jesu Christi von Jesu Zeit bis heute. Und nicht alle Leute werden gleichwohl fertig mit diesem Thema. Und auch nicht die Theologen. Da können Sie Bücher darüber lesen. Und einer von unseren Absolventen hat gerade eine Dissertation, eine Doktorarbeit darüber geschrieben, wie er das versteht. Also, es ist schon ein sehr wichtiges Thema. Und vieles darüber, in diesem Thema, dreht sich um die drei Kapitel im Römerbrief 6, 7 und 8. Und es geht hier um ein richtiges Verständnis dieser Kapitel. Wir wollen aus diesen Kapiteln auch lesen, aber wir werden auch andere Verse hinzunehmen. Notwendigkeit solcher Errettung. Nachdem ein Mensch von Gott das neue Leben geschenkt bekommen hat, bedarf es einer wiederholten Erneuerung dieses geistlichen Lebens. Welches sind die Umstände, die dieses notwendig machen? Römer 8 haben wir die zwei Grundprobleme eines Menschen. Ich weiß nicht, ob Sie das Kapitel aufschlagen wollen. Ich will jetzt gerade nicht daraus lesen, aber Sie können es vor sich haben, wenn Sie während ich spreche Ihre Augen über dieses Kapitel fliegen lassen wollen. In diesem Kapitel behandelt Paulus zwei grundsätzliche Probleme. Ich habe diese Probleme angedeutet, schon am Anfang dieser Serie. Ein Problem, das wir haben, ist unsere Sünde. Wir stellen fest, in uns gibt es ein Gesetz, eine Tendenz, ein Gravitätsgesetz gleichsam, einen Hang zur Sünde hin. Und das zweite Problem, das wir haben, das bespricht Paulus im zweiten Teil dieses Kapitels, ab etwa Vers 17, 18, 19, das ist unsere Gebrechlichkeit, unsere geschöpfliche Vergänglichkeit. Wir leben in einem Körper, der nicht vollkommen ist, und wir leben in einer Umwelt, die nicht vollkommen ist. Es war nicht immer so. Es gab nicht immer den Herbst. Es gab nicht immer Zerfall in der Natur. Es gab nicht immer das Auseinandergehen, die Vergänglichkeit. Am Anfang, bevor der Mensch gesündigt hatte, war es anders. Da haben die Tiere einander nicht gefressen. Man hat Pflanzen gegessen, aber das gehört nicht zu diesem Thema. Gott macht einen Unterschied zwischen Pflanzen und Tieren. Tiere sind Wesen, die zwischen Pflanzen und Menschen stehen und haben menschenähnliche Züge, sodass man hier von Ärger oder von Handlung sprechen kann. Sie sind nicht verantwortungsvolle Wesen, aber es ist mehr ein Benehmen dort, das auch wir Menschen haben. Und dort macht sich sündeähnliches Verhalten bemerkbar, aber nicht bei Pflanzen. Und wenn Menschen Pflanzen gegessen haben und diese Pflanze nun gebrochen wird und zerfällt, dann gehört das nicht zu dem Zerfall, der mit dem Sündenfall kommt. Es gibt hier Leute, die haben Schwierigkeit auf diesem Gebiet, wenn das Thema Bibel und Naturwissenschaft angesprochen wird. Deshalb erwähne ich das im Vorbeigehen. Aber mit dem Sündenfall, oder besser gesagt, als Antwort auf den Sündenfall, hat Gott etwas verfügt über die Natur. Und seitdem gibt es ein Naturgesetz, wodurch in der Natur von selbst gleichsam die Dinge zerfallen. Es ist beides da, ein Vorwärtsgehen, auch ein sich erneuern. Es gibt immer wieder Frühling zum Beispiel, neu jedes Jahr erneuern sich viele Pflanzen und so weiter. Wir haben auch den Herbst, den Zerfall. Beides ist da. Gott hat beides gegeben in die Natur hinein. Und Paulus spricht zu diesem Thema, was den Christen betrifft. Denn er muss ja schließlich fertig werden damit. Er merkt, er lebt in einem Körper, der nicht so richtig mit will. Der ist noch nicht neu geboren. Er will beten zum Beispiel, Vers 26 und 27. Und er findet plötzlich keine Worte mehr. Oder der Mund will überhaupt nicht mit. Er ist vielleicht krank und so weiter. Oder das Denken stoppt, weil das Hirn nicht mehr gut funktioniert. Das sind körperliche Störungen oft. Das Problem Sünde ist jetzt zurückgelassen worden. Das heißt, unser neues Leben, unser inwendiger Mensch, mit in Leidenschaft gezogen. Aber er darf erneuert werden, sagt Paulus. Lesen wir zum Beispiel 2. Korinther 4, die Verse 7 bis 11. Dort sagt er es sehr deutlich. 2. Korinther 4, Vers 7. Sagt er, wir haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen. Unser Körper ist aus Erde. Als 1. Mose 2 weiß man es. Und es ist immer noch so. Er ist noch nicht erneuert worden. Er ist noch nicht anders geworden. Es bleibt so beim Christen. Dieser Schatz ist das Evangelium, das neue Leben, das wir in unserem inwendigen Menschen haben. Diesen haben wir in einem irdenen Gefäß. Warum? Damit Gott seine Kraft offenbaren kann als übernatürlich. Damit die Übertrefflichkeit der Kraft sei Gottes und nicht aus uns. Damit Gott die Ehre bekommt. Damit es seine Kraft ist, die hier etwas tut. Die Verse 8 bis 10 beschreiben nun manche Widerwärtigkeiten, die ein Christ erleben kann. Und es sind vier Gruppen von Widerwärtigkeiten, die er nennt. Diese Gruppe beginnt mit einem Hinweis auf die den Raum, in dem der Christ sie erleidet, und endet mit einem Hinweis auf die Zeit, wann es leidet. Mit anderen Worten, überall und immer. Vers 8 beginnt mit überall oder allenthalben. Das heißt, wo immer wir sind, kann dies vorkommen. Und Vers 10, alle Zeit, zu jeder Zeit, das heißt in den Dimensionen Raum und Zeit, erlebt der Christ, dass sein Schatz, sein ewiges Leben in einem irdenen Gefäß ist. Und wodurch jetzt? Welche sind die Erfahrungen, die vier Erfahrungen? Erstens, er wird eingeengt. Oder er wird bedrängt, besser gesagt. Das griechische Wort bedeutet Druck. Heute wieder aktuell. Man kann es so übersetzen. Wir kommen in Drucksituationen. Stress. Oft wird übersetzt Trübsal. Schwierigkeiten. Das Wort bedeutet, es kommt ein Druck auf uns. Und den kennen Sie ja. Und je älter Sie werden, je mehr lernen Sie diesen Druck kennen. Von sich selbst, von anderen Menschen, vom Leben als solches, jeden Tag aus, Tag ein. Und Sie können nicht immer alles, was Sie tun wollen. Ja? Es kommt eine Wand. Und diese Wand scheint sich zu bewegen. Und zwar nicht Richtung weg von uns, sondern Richtung uns selbst. Und das bedeutet Druck. Unser Leben scheint zu ersticken. Darum geht es, um unser Leben. Und wir meinen, wir würden jetzt erstickt. Aber Paulus sagt, Gott lässt es nicht so weit kommen. Das heißt, bis unser Leben erlöscht. Das wissen wir natürlich nicht wann. Das könnte ja auch in diesem Moment sein. Aber auch dann ist es ja ein Tor zu einem neuen Leben. Ja? Und so auch ist es so, dass auch im Tode unser Leben nicht wirklich erstickt wird, sondern auch wenn wir sterben sollten, würden wir hineingehen in das ewige Leben. Also, wir sind Bedrängte, jedoch nicht Eingeengte oder Abgeschnittene. Wir werden nicht abgeschnitten. Zweitens, ratlos, jedoch nicht verzweifelt. Und das kennen wir auch. Man weiß nicht mehr, wie man weiterleben wird, was man tun soll, sodass es weitergehen kann. Wir brauchen Weisheit. Denn im Gegensatz zu den Tieren sind wir ja Menschen, die denken müssen, wenn wir handeln wollen. Wir müssen überlegen. Wir müssen erst etwas wissen, bevor wir etwas tun können. Und deshalb die Schwierigkeit, deshalb die Not, wenn wir nicht mehr wissen. Wenn wir keine Auskunft mehr haben, wenn wir keinen Rat mehr wissen, dann sind wir verloren, denn unser Mechanismus handelt nicht von selbst. Wir können etwas tun, aber es oft heißen wir dann auch Narren hinterher, einfach weil wir nicht verantwortungsvoll und weise handelten. Also, wir brauchen Rat, aber wir haben nicht immer diesen Rat. Wir sind nicht die Wissenden, die wir sein sollten. Das ist eine Beschränkung, die wir kennenlernen. Und doch nicht verzweifelt. Gott lässt es nicht so weit kommen, denn seine Kraft ist da, seine Hilfe ist da in so einer Situation. Drittens, als Verfolgte, jemand ist hinter uns her, jedoch nicht Verlassene. Menschen sind hinter uns her, um unser Leben zu ersticken, aber Gott verlässt uns nie. Und wenn diese uns töten sollten, dann ist Gott auch im Tode bei uns und nimmt uns auf in seine Ewigkeit und dann sind wir von den Feinden entfernt. Paulus sagt, wir brauchen keine Angst zu haben vor dem Tode. Und vor dem Tode wird es auch Gott immer sein, der uns bewahrt und rettet. Also wir brauchen nie Angst zu haben. Auch wenn wir Angst haben. Als Verfolgte, jedoch nicht Verlassene. Und viertens, es geht noch weiter, stufenweise, immer furchtbarer, als Niedergeschmissene, als Niedergeworfene, jedoch nicht Umkommende. Wir werden in die Horizontale geworfen, sodass wir nicht mehr auf den Beinen stehen. Aber wir kommen nicht um, auch nicht, wenn wir sterben. Wir kommen nicht um. Wir brauchen nicht Angst zu haben, dass wir nie mehr leben werden. Denn das ist ja das stärkste, der stärkste Wunsch, den wir hegen, zu leben. Darum geht es, über allem Leben. Deshalb die Streitigkeiten. Man will leben. Und auf Kosten des anderen oft. Und Paulus sagt, wir brauchen uns selbst nicht zu verteidigen, brauchen die Sache nicht selbst in die Hand zu nehmen. Auch wenn wir in einem irdenen, zerbrechlichen Gefäß leben und wir leiden darunter und es ist unbequem, aber das, den Schatz des Evangeliums, des neuen Lebens, kann man nicht. Darum ermatten wir nicht, sondern wenn auch unser äußerer Mensch zugrunde geht durch diese vier Arten von Erlebnisse, wenn auch unser äußerer Mensch zugrunde geht, wird doch der innere erneuert, täglich, wenn es Not tut. Von Tag zu Tag kann er erneuert werden, denn unsere augenblickliche und leichte Drangsal bewirkt im Übermaß, bis zum Übermaß, ein ewiges Gewicht an Herrlichkeit für uns. Sehen Sie, es braucht Erneuerung. Man wird Angst, man wird schwach, man wird bedrängt, man wird ratlos, man kommt in Not. Das geistliche Leben leidet darunter, aber es kann erneuert werden. Der äußere Mensch hat nicht die Verheißung der Erneuerung. Haben Sie es gelesen? Auch wenn der äußere Mensch zugrunde geht, Gott hat nicht verheißen, dass er nicht zugrunde geht. Gott hat nicht verheißen, dass er nicht in Leidenschaft, mit in Leidenschaft gezogen wird. Aber der innere Mensch, der braucht nicht unterzugehen. Der kann immer wieder geheilt werden und kann heil und gesund bleiben bis auf den Tag Jesu Christi. Philipper 1, Vers 6, die Verheißung. Ich bin überzeugt, sagt Paulus, dass der, der in euch begonnen hat, das gute Werk, der wird es auch vollführen bis an den Tag Jesu Christi. Dafür wollen wir ihm danken, in der Linus Haupt. Herr, wir danken dir, dass du etwas begonnen hast mit uns und es auch vollführen willst. Wir danken dir, Herr, dass unser Leben in deiner Hand ist, nachdem wir es in deine Hand gegeben haben. Und sollte hier jemand sein, der das noch nicht getan hat, möge er es jetzt tun, im Glauben, im Vertrauen, mit allem, was er ist und hat, für Zeit und Ewigkeit, damit du sein Leben retten kannst. Amen.